freue mich, Sie zum Vortrag von Jörg Schroth begrüßen zu dürfen. Jörg Schroth ist Privatdozent in München und derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Göttingen. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Ethik. Und nun hält er uns zum Vortrag die Konsequenzialisierung deontologischer Theorien.
Also in dem Vortrag geht es um ein neues Projekt in der Auseinandersetzung zwischen Konsequenzialismus und Deontologie. Und das Projekt nennt sich Konsequenzialisierung, wie der Name schon sagt. Es haben viele Philosophen haben darauf hingewiesen, auch dass sowas möglich sein kann. John Bloom zum Beispiel, James Dreyer. Aber ausgeführt hat das vor allem Douglas Portmore, von dem erscheint demnächst ein neues Buch, Common Sense, Consequentialism, Where Morality Meets Rationality. Erscheint im September aus der Wesley Press. Und ich beziehe mich aber jetzt nicht auf das Buch, das gab es schon als Manuskript im Netz, sondern auf seine veröffentlichten Aufsätze, oder zahlreiche Aufsätze veröffentlicht zu dem Thema, und darauf beziehe ich mich jetzt. Und Konsequenzialisierung, das deutet darauf hin, als wäre das wieder eine Vereinnahmung der Deontologie durch die Konsequenzialisten. Aber es ist die Frage, ob man das so sehen kann, das sehen wir im Laufe des Vortrags. Man kann es auch auffassen als eine Kapitulation der Konsequenzialisten vor den Intuitionen der Deontologen. Das wäre eine andere Interpretation. Und zwar deswegen, weil das Ergebnis der Konsequenzialisierung wird sein, dass die konsequenzialisierte Theorie oder die Konsequenzialisten dann die gleichen Moralteile vertreten wie die Deontologen. Und das nennt Portmore die deontologische Äquivalenzthese. Danach gilt, zu jeder halbwegs plausiblen deontologischen Theorie gibt es eine entsprechende konsequenzialistische Theorie, die zu ihr deontisch äquivalent ist. Das heißt, dass beide Theorien sind extensional äquivalent hinsichtlich ihrer deontischen Urteile über Handlungen. Also beide Theorien fällen die gleichen Urteile darüber, welche Handlungen erlaubt sind, welche Handlungen geboten sind, welche Handlungen verboten sind. Und wenn das gilt, kann man sich fragen, warum soll man dann konsequenzialisieren? Was ist der Witz dabei? Was ist der Anlass dafür? Und der Anlass ist zum einen, dass der Handlungskonsequenzialismus unplausible Konsequenzen hat, unplausible Implikationen hat. Sie kennen sicher alte Standardbeispiele, wonach die Handlungskonsequenzialisten Handlungen erlauben, die wir alle intuitiv vom moralisch falsch halten. Das tut Unschuldige, wenn das die besten Konsequenzen hat und so weiter. Und das ist für viele ein Grund, den Konsequenzialismus abzulehnen. Und auch die Konsequenzialisierer sehen das als stichhaltigen Einwand gegen ihre Theorie. Trotzdem wollen sie aber an dem Konsequenzialismus festhalten, weil der Konsequenzialismus ihrer Ansicht nach auf einer bestechenden Idee vom Compelling Idea beruht, auf die ich später zu sprechen komme. Und die wollen sie auf keinen Fall aufgeben. Deswegen wollen sie mit allen Mitteln am Konsequenzialismus festhalten, wollen aber gleichzeitig die kontraintuitiven Implikationen vermeiden. Und deswegen macht dann ihrer Ansicht nach das Projekt der Konsequenzialisierung Sinn. Das heißt, man möchte eine Theorie formulieren, die intuitiv plausibel ist, also die gleichen Urteile fällt wie die Deontologen, aber gleichzeitig die Vorteile enthält der Konsequenzialisten. Und ich bringe jetzt hier mal ein Beispiel, wollen wir das lesen, das ist so eine kontraintuitive Implikation des Konsequenzialismus, schon auch von Douglas Portmore. Also wenn Cora Carl tötet, verhindert sie damit, dass Cora Dan und Dave tötet. Wenn Cora Carl nicht tötet, dann tötet Cora Dan und Dave. Jetzt würden die Deontologen sagen, die Cora darf den Carl nicht töten und muss dafür in Kauf nehmen, dass zwei Personen getötet werden. Und die Konsequenzialisten würden sagen, die Cora soll den Carl töten und dadurch verhindern, dass zwei Personen getötet werden oder zwei Personen sterben. Und gemeint würden sagen, dass was die Theologen sagen, ist intuitiv plausibel. Man darf eben nicht eine Person töten, um zu verhindern, dass zwei getötet werden. Und das, was die Konsequenzialisten sagen, ist irgendwie kontraintuitiv. Wir können jetzt hier schon einhaken und überlegen, ob das wirklich stimmt, ob das wirklich kontraintuitiv ist. Das Beispiel ist so allgemein formuliert, dass viele Konsequenzialisten auch sagen würden, in dem Fall würden wir da gar nicht zulassen, dass eine Person getötet wird, dass man eine Person töten soll, weil das gar nicht die besten Konsequenzen hat in realistischen Umständen. Aber das lassen wir mal außer Acht. Douglas Portmore meint, das ist immer ein Einwand gegen den Konsequenzialismus. Und wenn man jetzt die gleichen Moralteile fällen will, wie die Deontologen, also man will eine konsequenzialistische Theorie aufstellen, bei der aber dieses Urteil rauskommt und nicht dieses Urteil. Und dann nochmal die Frage, warum wollen wir das machen? Warum vertritt man dann nicht gleich eine deontologische Theorie, wenn hier am Ende das Gleiche dabei rauskommt? Und da führen die Konsequenzialisten immer so drei Gründe an. Zum einen will man einfach an der Idee festhalten, die man für plausibel hält, dass die Richtigkeit nur von den Konsequenzen abhängt und von den anderen. Zweitens will man an der bestechenden Idee festhalten, die ich auf die ich gleich zu sprechen komme. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Und ein anderer wichtiger Grund, oder zwei Hauptgründe wären dann, dass man sagt, die Deontologie ist irrational oder paradox. Und man will keine Theorie dafür vertreten, die irrational oder paradox ist. Und die Konsequenzialisten versuchen, eine Theorie zu formulieren, bei der die Urteile rauskommen, die die Deontologen vertreten, ohne dass sie aber paradox ist. Das ist dann der Zweck der Konsequenzialisierung. Und das, was paradox ist an den deontologischen Theorien, sind die Constraints. Das sind Einschränkungen bei der Maximierung des Guten. Es gibt keine genaue deutsche Übersetzung für den Begriff Constraints. Man sagt einfach deontologische Verbote oder Einschränkungen. Und diese Constraints verbieten die Maximierung des Guten. Das heißt, sie verbieten, diejenige Handlung auszuführen, die die besten Konsequenzen hat oder die zum besten Zustand führt. Das heißt, ein Constraint ist ein Verbot, das man nicht verletzen darf, selbst dann nicht, wenn die Verletzung eines solchen Verbots die Zahl der Verletzungen dieses Verbots minimieren würde. Also das wäre so in diesem Beispiel von Polen. Also das Tötungsverbot wäre ein solches Constraint. Das heißt, Korach darf das Tötungsverbot nicht verletzen, obwohl sie durch die Verletzung des Tötungsverbots die Zahl der Verletzungen des Tötungsverbots minimieren würde. Nämlich, wenn Korach einmal das Tötungsverbot verletzt, ist insgesamt nur eine Verletzung des Tötungsverbots. Wenn sie aber das Tötungsverbot nicht verletzt, dann bringt der andere ja zwei Personen um, das heißt, dann gibt es insgesamt zwei Verletzungen des Tötungsverbots. Also würde die Korach, wenn sie Karl tötet, die Verletzungen des Tötungsverbots minimieren. Trotzdem verbieten theologische Theorien, das zu tun. Ich muss mal kurz genauer auf die Constraints eingehen. Diese Constraints, die theologischen Verbote, sind akteurrelative Regeln. Das heißt, Regeln und Verbote, in denen immer ein Bezug auf den Akteur enthalten ist. Also zum Beispiel, du darfst deine Versprechen nicht brechen. Deine sind dann Rückbezug auf die handelnde Person. Oder du darfst selbst nicht töten. Das ist charakteristisch für diese Constraints, diese Akteurrelativität. Das Gegenteil wären dann akteurneutrale Regeln. Die enthalten keinen Bezug auf die handelnde Person. Und diese akteurneutralen Regeln sind typisch für konsequenzialistische Theorien. Beispiel wäre, du sollst dafür sorgen, dass möglichst wenige Versprechen gebrochen werden. Das ist kein Bezug mehr auf die handelnde Person. sondern dass man soll die Zahl der Sprechensbrüche minimieren. Oder soll es dafür sorgen, dass möglichst wenige Menschen umgebracht werden? Auch kein Rückbezug mehr auf die handelnde Person. Die Konsequenz daraus ist, die Akteure der Regel verbieten mir immer, zu töten oder Versprechen zu brechen. Wenn die Akteure neutralen Regeln, sollte dafür sorgen, dass die Tötungen minimiert werden. Und es kann aber sein, dass der dazu selber mal töten muss, um die Zahl der Tötungen zu minimieren, wie in dem Beispiel von Prokura und Paaren. Also lassen die Regeln, die Akteure neutralen Regeln zu, oder gebieten manchmal, dass ich selber töte, um die Zahl der Tötungen zu minimieren. Und das ist hierbei ausgeschlossen. Und diese akteur-relativen Regeln machen die logische Theorie intuitiv plausibel, weil sie uns eben verbieten, moralisch verwerfliche Handlungen auszuführen. Und das entspricht der moralischen Intuition, die meisten haben. Das heißt, ich muss nur darauf achten, dass ich nicht töte. Und dann habe ich meine Pflicht erfüllt. Ich muss nicht darauf schauen, dass andere Menschen nicht töten. Also das macht die Theorie intuitiv plausibel. Aber dieser akteur-relative Charakter ist auch dafür verantwortlich, dass die Theorie paradox ist oder irrational, wie die Konsequenzialisten sagen. Denn Konsequenzialisten fragen jetzt, wie kann es rational sein, einerseits zu sagen, dass eine Handlung moralisch verwerflich ist und andererseits zuzulassen, dass eine Vielzahl dieser Handlungen ausgeführt wird, wenn ich doch verhindern könnte, indem ich einmal so eine Handlung ausführe, dass diese Handlungen öfters ausgeführt werden. Und wie kann das rational sein? Also wenn die Handlung moralisch verwerflich ist, scheint es ja rational zu sein, dafür zu sorgen, dass möglichst wenige dieser Handlungen ausgeführt werden. Aber gerade das verbieten die Deontologen. Und jetzt einerseits sagen, die Handlung ist moralisch verwerflich, und dann aber weiterhin sagen, ich darf sie nicht ausführen, obwohl ich dadurch viele andere verwerfliche Handlungen verhindern könnte. Und das sagen die Konsequenzialisten, das ist paradox oder irrational, das sind diese Rationalitätskonzeptionen nicht vereinbar. Wenn etwas irgendwie schlecht ist, ist es rational, das zu minimieren. Und gerade das verbieten die Deontologen. Und das ist der Haupteinwand gegen die dialogische Theorie und der Hauptgrund, warum so eine Theorie nicht vertreten möchte. Und wenn man da keine Antwort drauf hat. Jetzt kommt das, was ich schon ein paar Mal gesagt habe. Dem halten dann die Konsequenzialisten ihre bestechende Idee entgegen. Sie bezeichnen das so, compelling idea. Oft wird das nur als rhetorische Frage formuliert und sagt, wie kann es jemals falsch sein, einen besseren Zustand, einen schlechteren Zustand vorzuziehen? Oder wie kann es jemals falsch sein, wenn man zwischen zwei Handlungen zu wählen hat, dann die bessere, oder die Handlung mit den besseren Konsequenzen, eine Handlung mit schlechteren Konsequenzen vorzuziehen? Und da scheint irgendwie die Antwort zu sein, offensichtlich kann das niemals falsch sein. Die Handlung mit den besseren Konsequenzen muss immer moralisch erlaubt sein. Das heißt, es ist immer erlaubt, das Gute zu maximieren. Das halten es viele für den Grundgedanken des Konsequenzialismus und die Idee, die den Konsequenzialismus so plausibel macht. Und das wollen die Konsequenzialisierer eben auf keinen Fall aufgeben, diese Idee. Es ist aber klar, oder scheint klar zu sein, dass die Constraints und diese bestechende Idee miteinander unvereinbar sind. Die Constraints verbieten ja gerade manchmal die Maximierung des Guten und die bestechende Idee erlaubt immer die Maximierung des Guten. Also scheinen die beiden Dinge unvereinbar zu sein. Andererseits gilt aber, dass nur eine akteur-relative Theorie intuitiv plausibel ist und keine kontraintuitiven Implikationen hat. Das heißt, wenn man die kontraintuitive Implikation vermeiden will, braucht man eine akteur-relative Theorie. Die scheint aber unvereinbar zu sein mit der compelling idea. Also scheint das Verfahren oder das Projekt von vornherein aussichtslos zu sein, an der compelling idea festzuhalten und eine intuitiv plausible Theorie zu bekommen. Aber der Douglas Portmore hat jetzt eben eine Idee, wie man das trotzdem hinkriegen kann und die beiden Dinge vereinen kann. Eine akteur-relative Theorie und gleichzeitig an der bestimmten Idee festzuhalten. Das erste Mal ist der Gedanke, dass es nicht geht. Man fängt an mit der compelling Idea des Konsequentialismus, dass es immer erlaubt ist, das Gute zu maximieren. Scheint aber daraus zu folgen, aus der compelling Idea, dass man die akteurneutrale Theorie akzeptieren muss. Und dann bekommt man eben die akteurneutrale Theorie, die nicht irrational ist, die rational ist, aber die kontraintuitiven Implikationen hat. Und diese Konsequenz will man vermeiden. Die andere Möglichkeit ist, man beginnt mit der akteurrelativen Theorie, also mit akteurrelativen Regeln. Dann wird man wieder, die ist unvereinbar mit der compelling Idea. Also bekommen wir die andere Konsequenz. Man hat eine intuitiv plausible Theorie, die akteurrelativ ist, die aber paradox und irrational ist. Und was man gerne haben möchte, ist eine Verbindung zwischen diesen beiden Ideen. Die scheint aber ausgeschlossen zu sein, durch die Implikationsbeziehung hier. Und die einfache Lösung ist dann natürlich zu sagen, die Implikationsbeziehung gilt gar nicht. Dann kann man die beiden Ideen miteinander verbinden. Und das war die Idee von dem Douglas Portmore, dass wir jetzt die beiden Ideen miteinander verbinden und bekommen dann eine intuitiv plausible Theorie, die zwar akteurrelativ ist, aber das Paradox der Deontologie vermeidet. Und was war jetzt falsch an dieser Prämisse, die Portmore jetzt ablehnt? Was daran falsch war, ist, dass man sich in dieser Prämisse nur auf die Theorie des Rechten bezogen hat, eben auf die akteurrelativen Regeln oder Verbote. Die Verbote gehören zur Theorie des Rechten. Und da ist die compelling Idee unvereinbar mit einer akteurrelativen Theorie des Rechten. Und seine neue Idee ist jetzt, dass man eine akteurrelative Theorie des Guten einführen könnte. Eine akteurrelative Werttheorie. Dass wir jetzt von akteurrelativen Werten sprechen. Und dann besteht die Unvereinbarkeit nicht mehr. Und wenn man jetzt etwas genauer formuliert und nicht einfach von einer akteurneutralen Theorie spricht, sondern von einer akteurneutralen Werttheorie, dann kann man die beiden Ideen hier vereinbaren miteinander und kann dann nach Portmore ist dann ein ganz einfaches Rezept für Konsequenzialisierung. Man muss nämlich einfach zunächst die deontologischen Moralurteile in Werturteile übersetzen und dann anschließend mit Hilfe des konsequenzialistischen Richtigkeitskriteriums ein Moralurteil ableiten, das äquivalent ist zu dem ursprünglichen deontologischen Moralurteil. Das Rezept geht dann so: Nimm was immer für Belegungen die Deontologen für relevant halten, um den deontischen Status, also die Richtigkeit oder Falschheit einer Handlung zu bestimmen. Und betrachte dann diese Belegungen als relevant dafür, die Rangordnung der Ergebnisse zu bestimmen und damit auch den deontischen Status der Handlungen. Und um das zu machen, muss man so Folgendes berücksichtigen. Eine Handlung, die die ursprüngliche deontologische Theorie erlaubt, für die muss gelten, man muss bestreiten, dass es in der Handlung bessere Konsequenzen gibt. Bei einer Handlung, die ursprünglich verboten war bei der deontologischen Theorie, muss man behaupten, dass es eine andere Handlung mit besseren Konsequenzen gibt. Und eine Handlung, die geboten war, muss man behaupten, dass es keine andere Handlung mit besseren Konsequenzen gibt. Also hier ist praktisch immer das konsequenzialistische Richtigkeitskriterium angewandt. Richtigkeit hängt nur von den Konsequenzen ab. Und bei dem Beispiel von vorhin würde das mal so aussehen. Die dialogische Lösung war ja, es zu boten, dass Cora Karl tötet. Und im ersten Schritt der Konsequenzialisierung übersetzen wir dieses Moralurteil in ein Werturteil. Ich sage einfach, der Zustand, in dem Cora Karl gehütet hat, umso wieder, dass Dora Dan und Dave tötet, ist vom Cora Standpunkt aus schlechter als der Zustand, in dem Cora Karl nicht getötet hat. Da haben wir das ontische Urteil in ein Werturteil übersetzt. Und jetzt haben wir das Werturteil und wenden darauf einfach das konsequenzialistische Richtigkeitskriterium an, wonach die Handlung genau dann richtig ist, wenn es von deinem Standpunkt aus zum besten Zustand führt. Und dann kommt raus, eben ist es verboten, dass Cora Karl tötet. Das heißt, man hätte jetzt dein Moralurteil, das die Dialogen vertreten haben, aber unter Anwendung des konsequenzialistischen Moralprinzips. Und hier mit dem von deinem Standpunkt, da steckt die Ateur-Relativität wieder drin. Aber jetzt eben nicht bei den Verboten und Geboten, sondern in der Werttheorie. Und wenn man das so durchführt, dann kann man nach Portmore eine Theorie aufstellen, die genau die logischen Moralteile generiert, die man haben will. Das heißt, man hat jetzt ein intuitives Moralteil generiert und hat gleichzeitig daran festgehalten, dass man das Gute maximiert. Es ist niemals verboten, das Gute zu maximieren. Und daran wollte man natürlich festhalten, als Konsequenzialisierer. Gut, was es vielleicht schon aufgefallen ist bei der Darstellung, hat jetzt stillschweigend die bestehende Idee des Konsequenzialismus aber verändert, hier in dieser Darstellung. Ursprünglich ist die Idee ja, es ist immer erlaubt, das Gute zu maximieren. Und der neuen Theorie geht es aber nicht mehr um die Maximierung des Guten, sondern es geht nur darum, das Gute von bestimmten Standpunkten aus zu maximieren. Also das Gute vom Standpunkt des Akteurs, das Gute vom Standpunkt des Beobachters oder das Gute vom Standpunkt der Betroffenen. Das ist schon eine wesentliche Abänderung der bestehenden Idee. Das heißt, das ist eine neue bestechende Idee, die lautet einfach, eine handelnde Person ist immer erlaubt, so zu handeln, dass sie das von ihrem Standpunkt aus beste Ergebnis hervorbringt. Das soll natürlich jetzt kein Egoismus sein, damit ist nicht gemeint, das Beste für sie, sondern das Beste von ihrem Standpunkt aus. Das muss nicht auch das Beste für sie sein. Aber es scheint auch klar zu sein, dass diese Idee viel von dieser Bestechlichkeit verloren hat, die ursprüngliche Idee hatte. Da hieß es einfach, man soll das Gute maximieren und halt hier heißt nur das Gute von deinem Standpunkt aus. Das ist viel weniger überzeugend als die ursprüngliche Idee. Und eine seltsame Konsequenz dieser Idee ist auch, dass man nicht mehr einen Moralteil von jedem Standpunkt aus fällen kann, sondern dass man dann unterschiedliche Moralteile fällen muss von unterschiedlichen Standpunkten aus. Also zum Beispiel von der Cora aus, die würde sagen, dass sie ist am besten, wenn sie den Karl nicht tötet. Das wäre der beste Zustand. Es gibt einen besseren Zustand als den, also wäre es für sie verboten, Karl zu töten. Dagegen vom Standpunkt eines Beobachters aus würde man sagen, zwei Tote sind besser als ein Toter, also wäre es eigentlich geboten, dass Cora den Karl tötet. Das heißt, man fällt verschiedene Moralteile von verschiedenen Standpunkten aus. Und da ist die Frage, wie man dann darüber diskutieren kann, von verschiedenen Standpunkten aus, was jetzt die richtige Handlung ist. Das scheint aber nicht mehr möglich zu sein. Das ist also ein Einwand gegen diese Theorie. Das heißt, der unbeteiligte Beobachter müsste es vielleicht sogar fordern, dass die Cora was Unmoralisches tut. Und dass sie das tut, was von ihrem Standpunkt aus moralisch falsch ist. Weiterer Einwand gegen die Theorie wäre dann, was man normalerweise sagt, im Konsequenzismus haben alle das gleiche Ziel, nämlich das Gute zu fördern. Das ist eine typische Charakterisierung des Konsequenzialismus. Und das wird hier auch wieder aufgegeben, weil jeder ein eigenes Ziel hat, je nachdem von welchem Standpunkt aus sie urteilen, ob sie der Akteur sind oder nicht. Und auch jeder Akteur hat ein eigenes Ziel. Das heißt, es gibt kein gemeinsames Ziel mehr, das alle anstreben. Das war früher typisch für den Konsequenzialismus. Das heißt, es ist eine ziemlich starke Revision des Konsequenzialismus, die man hier vornimmt. Ein weiteres Problem ist, wie kommt man dann zu den Werturteilen? Ich habe gesagt, man muss die deontischen Urteile übersetzen in ein Werturteil. Das ist also vom Standpunkt des Akteurs ein schlechter Zustand ist, wenn sie jemanden umbringt. Aber wie kommt man zu diesen Werturteilen? Und da haben die Konsequenzialisten keine Theorie darüber. Sie sagen einfach, ja, wir nehmen die Werturteile, damit wir übersetzen das so, damit am Ende das Richtige rauskommt. Wir setzen dabei schon moralische Intuitionen voraus. Nämlich genau die dialogischen Intuitionen, die werden einfach vorausgesetzt und dann eingespeist, ohne dass sie eine Theorie darüber hätten. Das heißt, im Grunde ist dann das Verfahren eigentlich zirkulär. Normalerweise sagt man ja beim Konsequenzialismus, es gibt sowas außermoralisch Gutes und die Moral ist dazu da, dieses Gute zu maximieren. Aber hier gibt es nichts außermoralisch Gutes mehr, sondern das Gute selber wird durch die moralischen Intuitionen definiert oder bestimmt. Das heißt, man kann auch nicht mehr sagen, dass hier das Gute Vorrang vor dem Rechten hat, das haben wir uns auch oft definiert, sondern das Rechte wird hier definiert schon durch das Gute. Entschuldigung, das Gute wird hier definiert durch das Rechte schon. Das ist nicht mehr unabhängig voneinander. Weiterer Einwand wäre es, dass man kein Kriterium dafür hat, welche Überlegungen relevant sind, um diese Moralteile in Werteteile zu formulieren. Man nimmt sozusagen einfach alles, was die Ideologen sagen und formuliert daraus dann ein Werturteil. Aber das ist keine einheitliche Theorie des Guten mehr. Wenn Sie an die klassische Theorie des Guten denken, Hedonismus, Referenztheorie, da war nie davon die Rede, dass es irgendwie ein schlechter Zustand ist, wenn ich mein Versprechen breche oder sowas. Aber jetzt plötzlich wird das als schlechter Zustand definiert. Man braucht jetzt eine völlig neue Theorie des Guten, braucht man sich selber zu, dass er keine hat. Also es ist eigentlich völlig willkürlich, was die dann hier machen. Die Konsequenzialisten haben oft eingewandt gegen die Ideologen, dass sie ihre Intuitionen nicht begründen können. Aber die Konsequenzialisierer können ja auch nicht begründen, warum sie wie sie zu diesen Werturteilen kommen. Sie nehmen einfach die Intuition der Dialogen auf und übersetzen sie, ohne eine Begründung dafür zu liefern. Ein weiterer Einwand wäre, wie man Ross schon vorgeworfen hat, dass Ross keine Theorie hat, sondern nur einen unzähligen Haufen von Pflichten. Und die Theorie hat dann halt einfach einen Haufen von Werturteilen. Und keine Theorie dahinter, wie man zu diesen Werturteilen gelangt. Das heißt, die Theorie muss viele Nachteile der Dialogen in Kauf nehmen, damit sie zu der Äquivalenzthese kommen kann. Deswegen kann man fragen, am Ende, was ist mit dieser Theorie eigentlich gewonnen? Ist das sozusagen ein Sieg für die Konsequenzialisten, dass sie die Theorie irgendwie eingespeist haben? Oder ist es eher ein Sieg für die Dialogen, weil die Theorie nicht mehr viel mit dem Konsequenzialismus zu tun hat? Die ist vielleicht strukturell konsequenzialistisch, aber der Idee nach ist sie eigentlich eher dialogisch, weil alle dialogischen Intuitionen ja aufgenommen worden sind. Konsequenzialisten würden ja sagen, man soll eine Person töten, um zwei zu retten. Und deshalb wird das eigentlich über Bord geworfen, diese Idee. Und man macht genau das, was die Dialogen sagen. Es ist nur strukturell halt, wird die Theorie als konsequenzialistisch interpretiert. Aber die Idee oder das Endergebnis ist eine dialogische Theorie vom Inhalt her. Was ist der Vorteil der Theorie? Vielleicht ein Vorteil ist vielleicht tatsächlich, dass man sagen kann, man hat das Paradox der Dialogie irgendwie aufgelöst. Wenn man jetzt die dialogische Theorie so jetzt studieren kann, als konsequenzialistisch, dass das Paradox vermieden wird, dann ist die dialogische Theorie vielleicht doch nicht paradox. Wenn sie wirklich paradox wären, wäre es vielleicht unmöglich, es umzuformulieren in eine nicht-paradoxe Theorie. Und durch dieses Verfahren kann man es so umformulieren und hat eine nicht-paradoxe Theorie und hat gleichzeitig theologische Intuitionen. Und vielleicht ist das der einzige Vorteil dieser Theorie, aber sicher kein Vorteil oder kein Sieg für die Konsequenzialisten. Gut, danke.